Zukunft Made in Bavaria. Der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Made in Bavaria, dem Podcast der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Bevor wir alle gemeinsam in die Weihnachtsferien starten, machen wir heute nochmal einen kleinen Jahresrückblick mit VBW-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossert. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Haus der bayerischen Wirtschaft gemeinsam die Highlights beleuchten. Herr Brossert, schön, dass Sie da sind.
Gerne.
Herr Brossert, wenn Sie jetzt ganz persönlich 2025 auf Ihre Highlights gucken, was war denn der Moment, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist? Vielleicht ja sogar außerhalb des politischen Terminkalenders.
Na, im politischen Terminkalender, da muss man mehrere Tage hintereinander rechnen. Das war auf einmal die merkwürdige Konstellation, dass ein altes Parlament noch Sachen fürs neue Parlament entscheidet. Das ist ja wirklich erstaunlich und neu und überraschend gewesen. Und das Zweite war diese Art der Regierungsbildung, also dass man noch einmal einen Anlauf nehmen musste. Das hat mich auf der einen Seite erschreckt, aber auf der anderen Seite fand ich sehr bewundernswert, dass man doch noch zusammengekommen ist. Und privat?
Mhm.
Privat ist mein Highlight, mein Leben, und das geht über das ganze Jahr. Das ist froh zu sein, eine Partnerin zu besitzen, die immer da ist, auf die man sich verlassen kann. Das macht das Leben einfach besser. Und dann noch eine Familie zu haben, die ihm an den entsprechenden Tagen, ob das an Ostern ist oder ob es Weihnachten ist, das sind die Highlights, die dann nachher auf lange Zeit im Kopf liegen bleiben.
Jetzt haben wir gerade schon, bevor die Mikrofone an waren, kurz gesprochen, dass es sich für Sie noch nicht nach Jahresendspurt anfühlt und Sie noch Geschenke kaufen müssen. Wie hat sich denn der Rest des Jahres für Sie angefühlt? Eher Sprint, eher Hindernislauf, eher Marathon? Wie war da so Ihr Gefühl?
Hindernislauf im Sprint, das ist wirklich das Neue. Im Übrigen ist es immer so, dass man halt immer mehr macht. Aber Hindernislauf und Sprint gleichzeitig, das hatten wir noch nie so.
Jetzt war ja eben 2025 wirtschaftlich betrachtet ein Jahr mit vielen gleichzeitigen Belastungen, also geopolitisch, konjunkturell, strukturell. Und gleichzeitig spürt man bei Ihren Statements auch immer wieder etwas, was mich sehr beeindruckt. Und zwar ist es ein ungehaltener Optimismus. Sie sprechen immer davon, dass es eben, wie Sie gerade sagen, weitergeht. Woher kriegen Sie diesen Optimismus und was treibt Sie da an?
Antreiben tut mich, dass es keinem Menschen nutzt, wenn wir in Depressionen verfallen. Dann leben wir schlechter miteinander und haben auch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Was mich tatsächlich optimistisch macht, ist die Fähigkeit der Menschen in unserem Land, das ist ja unser großes Asset, weit überdurchschnittlich eine gute Ausbildung. Da sitzt Innovationskraft, da sitzen Fertigungsfähigkeiten hinten dran. Das ist in Deutschland schon stark und in Bayern natürlich noch viel besser. Das Zweite, was mich sehr optimistisch macht, die Rahmenbedingungen, die wir für Innovationen, von Innovationen leben wir, die für Innovation bei uns im Land gemacht worden sind. Ich nenne nur die Hightech-Offensive, ich nenne die tiefen Investitionen auch in die künstliche Intelligenz. Und das wird ja bei uns künftig alles beeinflussen, ob es die Fertigungstechnik ist, ob es jeder Büroarbeitsplatz ist. Da sind in Bayern die Grundrahmenbedingungen vorhanden. Und insgesamt kann man das dann mit Fleiß, Willen und ein Stück Gottvertrauen dann auch ganz gut hinbekommen.
Sie haben jetzt gerade schon mehrere Punkte angesprochen gehabt. Was Ihnen aber immer ein Dorn im Auge war, war die Bürokratie. Können Sie mal formulieren, was Sie jetzt sozusagen, was Sie eigentlich erwartet hätten, was vielleicht auch aus Brüssel kommt, wo Sie ja diesen Bürokratieabbau eigentlich hätten am meisten sehen wollen?
Bei Brüssel muss man fragen, wo nicht. Da ist ein anderer Regelungsspirit jedenfalls bisher vorhanden. Möglichst jedes Detail regeln, möglichst von oben einsteuern. Europa lebt zusammen. Europa ist als Einheit wichtig, aber die Stärke Europas sind die Nationalstaaten und die einzelnen Regionen in Europa, die man nicht mit der Brille von oben anschauen kann. Da ist ein falsches Grundverständnis vorhanden, wie Wirtschaftsentwicklung insgesamt abläuft. Wir haben eine große Agenda der Entbürokratisierung in Europa. Das sehen wir jetzt mit den sogenannten Omnibussen. Also der Zusammenfassung von bestimmten Entschlackungsmaßnahmen in einem Gesetzgebungsvorhaben. Da sieht man erste Lichtblicke, aber da fehlt noch deutlich die Geschwindigkeit. Auf deutscher Ebene gibt es gute Planungen. Es geht ja um zwei Dinge. Es geht ja zuallererst mal um die Vereinfachung des Staates, um neue Staatsstrukturen. Das zweite ist dann Bürokratieabbau. Und das sind die Planungen alle eigentlich ziemlich gut. Ist schwierig, dauert Zeit. Aber das ist noch Schlimmere, was man halt empfindet. Wir haben neue Bürokratiemonster, die gnadenlos unterwegs sind. Ich nenne nur das Bundestariftreuegesetz oder ich nenne die Entgelttransparenzrichtlinie. Das passt auch nicht zusammen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der wirkliche Wille vorhanden ist. Man hat eine Grundentscheidung. Ob man an die Freiheit des Einzelnen und seine Verantwortung glaubt oder ob der Staat glaubt und es dem Bürger nicht zutraut, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Da glaube ich, dass da noch nicht alle auf dem richtigen Trip sind.
Das heißt, Sie sind auch skeptisch, dass die Planungen, so wie sie jetzt bestehen, umgesetzt werden?
Ich habe noch mehr Angst davon, dass neue Bürokratie hinzukommt.
Achso, dass da noch neue Ideen irgendwo schwelen. Jetzt schwenken wir ein bisschen den Blick und zwar auf die Work-and-Stay-Agentur, die Erleichterungen bei den Sicherheitsbeauftragten, die Diskussion um die gesteuerte Migration. 2025 war reich an Initiativen. Wenn Sie zurückblicken, was war denn für Sie der größte Schritt in Richtung Fachkräftesicherung in Bayern im vergangenen Jahr?
Der größte Schritt in Bayern war es, dass wir die Verfahren unabhängig von Work-and-Stay auf eine neue Ebene gesetzt haben. Das haben wir in der Pflege ja schon länger mit großem Erfolg getan. Diese Fast Lane, die ist jetzt auf alle Branchen ausgeweitet. Seitdem sind die Beschwerden aus den Unternehmen deutlich geringer geworden. Ehrlich gesagt, wir haben keine mehr. Und man sieht, dass da ein eingeschwungenes Thema vorhanden ist. Das kann man selbstverständlich auch über die Work-and-Stay-Agentur bundesweit nochmal optimieren, indem man alle elektronische Verfahren zusammenfasst. Die Grundüberlegung, die es im Bundesarbeitsministerium gegeben hat, dafür eine neue Behörde zu gründen, finde ich allerdings strange. Die lehnen wir auch grundsätzlich ab.
Wo liegen wir denn sonst noch hinter Ihren Erwartungen zurück 2025?
Bei allem, was Schnelligkeit erfordert. Wir haben es allerdings auch, das muss man ja auch der gegenwärtigen Regierung zugutehalten, wir haben halt die letzten mindestens 10 Jahre zu wenig getan, zu wenig für unsere Wettbewerbsfähigkeit, zu wenig für unsere Infrastruktur, zu wenig in der Bürokratieeinschränkung. Und wenn man alles gleichzeitig tun muss und tun will, dann führt das zuerst einmal zu einem, ja, ich würde sagen, verzögernden Element. Ich glaube aber, dass viele guten Willens sind.
Und gab es mal für Sie so einen Moment, wo Sie gesagt haben, da habe ich jetzt das Gefühl, da kommt Bewegung in die Sache, da ist so ein bisschen Zug jetzt drauf, das gefällt mir?
Naja, wir sehen es am Bürgergeld, wir sehen es am Investitionsbooster, wie man ihn nennt, wir sehen es am Industriestrom, es gibt überall, da sind die Ansätze richtig gesetzt. Jetzt kommt es darauf an, das tatsächlich auch in Reality unterzubringen.
Viele Unternehmen treffen ja jetzt Investitionsentscheidungen international. Was bräuchte es denn 2026, um wirklich Deutschland wieder als Investitionsstandort Nummer 1 zu setzen? Dass es wieder Investitionsstandort Nummer 1 wird?
Naja, Nummer 1, das wird schwierig werden, aber ein sehr attraktiver Standort. Da muss man ja immer dafür werben, man muss immer die richtigen Schrauben ziehen. Da ist man mal ganz oben, mal ein bisschen zurück. Das ist für mich momentan noch gar nicht der Anspruch, sondern dass wir überhaupt Investitionen wieder zu uns kommen. Und da sind ja die Dinge richtig benannt. Unsere Arbeitskosten sind so hoch. Betrifft vor allem dann die Kosten für die Sozialversicherung. Das zweite ist, unsere Energiepreise sind zu hoch. Da sind die entsprechenden Maßnahmen, die jetzt angedacht sind, müssen umgesetzt werden. Und das dritte, das wiederhole ich jetzt, glaube ich, das dritte Mal, ist, dass der Bürokratieabbau tatsächlich für den Einzelnen zu spüren ist. Das sind die grundlegenden Anforderungen, die sich verbessern müssen. Und am Ende sage ich auch dazu, wir werden uns daran gewöhnen müssen, wieder fleißiger zu sein und gegebenenfalls auch mehr zu arbeiten.
Sind die Punkte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, auch jene, die dabei helfen würden, zwischen Asien und den USA auch weiterhin relevant zu sein? Also eben um sich selbst da einen guten Platz zu sichern? Oder kommen da noch Punkte dazu?
Ja, das sind die hauptsächlichen Punkte, die wir selbst auch beeinflussen können. Wir können nicht die Zollpolitik beeinflussen. Wir können auch nicht beeinflussen, dass auch die anderen besser werden. Das muss uns natürlich höhere Geschwindigkeit geben, aber besser werden die anderen auch werden. Mit diesen Punkten, wie ich sie eben nannte, strahlen wir als Deutsche, als Bayern auch etwas anderes aus nach außen. Eine Gesellschaft, eine Wirtschaft, eine Bevölkerung, die im Aufbruch ist und die sich wirklich dauerhaft auch für die nächste Generation Wohlstand erarbeiten will.
Stichpunkt Bevölkerung, die sich im Aufbruch befindet. Wenn wir jetzt auf März 2026 gucken, die Kommunalwahlen stehen an. Warum ist denn Ihrer Meinung nach eben diese kommunale Ebene so entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg Bayerns?
Jedes Unternehmen hat einen Standort. Jedes Unternehmen, dort wo es den Standort hat, will was investieren. Das muss schnell gehen und man muss ordentlich als Unternehmen dort behandelt werden. Jedes Unternehmen braucht Straßen. Und jedes Unternehmen braucht auch, das muss einem auch klar sein, ein Umfeld, was lebens- und liebenswert ist. Nur in so einem Umfeld kann ein Unternehmen und deren Mitarbeiter sich wohlfühlen. Das sind eigentlich alles Banalitäten, die ich nenne. Aber hier muss man jetzt auf die Kommunalwahl zugehen. Das müssen alle Parteien machen. Ihre Idee zeigen, ihre Analyse für sich selbst machen. Bin ich überall gut? Ihre Analyse machen, wo kann ich besser werden? Wo setze ich meine Schwerpunkt? Aus unserer Sicht ist natürlich die Wirtschaft eines der Kernelemente, damit Kommunen sich a. finanzieren können, zweitens auch Attraktivität vor Ort bringen können.
Sie setzen sich ja persönlich sehr gegen rechtsextremistisch eingestufte Parteien ein. Letztens auch wieder hier bei einer Veranstaltung, wo es um die Herausforderungen im ländlichen Raum ging. Warum ist denn Ihrer Meinung nach eben wirtschaftliche Stärke so sehr auch ein demokratisches Projekt und dieser demokratische Teil dabei so wichtig?
Also an die Demokratie, an die Grundfeste unseres Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung, da glaube ich einfach, das ist kein Element unseres Zusammenlebens. Wirtschaftlich betrachtet können wir mit Thesen, dass wir mehr auf Russland zugehen sollen, mit Thesen, dass wir jemand den Euro ablehnt, können wir wirtschaftlich derzeit und auch in Zukunft nicht leben. Das tut sich gegen die Grundfesten unseres deutschen Wirtschaftsstandortes wenden. Und Bayern ist ja sehr stark von internationalem Handel, von Exporten abhängig, von internationalen Unternehmen abhängig. Das haben wir uns erarbeitet in den letzten 30 Jahren. Und die Ausstrahlung bei entsprechenden radikalen Parteien, die tut insgesamt dem Wirtschaftsstandort Deutschland und Bayern nicht gut.
Was wünschen Sie sich denn sonst von der politischen Kultur der Mitbürgerinnen und Bürger im nächsten Jahr?
Miteinander anständig umgehen, versuchen auf der analytischen Ebene zu bleiben und nicht in die emotionale Ebene abzurutschen. Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung genau hinschaut. Ob das alles, was man da im Netz, aber auch in manchen Zeitungen lesen kann, wirklich richtig sein kann. Einfach genau hinschauen, mitreden, mitgestalten, dann wird das schon.
Mitgestalten und mitreden ist ja in dem Sinne, das ist jetzt zwar ein schneller Schlenkerer, aber wir haben im Sommer darüber gesprochen, dass Sie ja dieses Jahr ein Herzensprojekt von sich umgesetzt haben. Da ging es um die Gründung der Stiftung Lebensgrundlagen Bayern. Wie viele haben sich denn beworben und waren Sie denn begeistert von den Projekten, die dort eingereicht wurden?
Es haben sich knapp 200 beworben. Es war sehr schwer, da auch die Auswahl zu treffen. Die muss ja ein Stück auch die Region Bayerns zu berücksichtigen. Wir hatten eine große Auswahl und die haben alle genau dahin getroffen, was wir eigentlich auch wollten, die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit entsprechend aufzuzeigen, also soziale Projekte, aber auch ökologische Projekte. Manche waren auch gehen sehr stark ans Herz, aber alles sehr logisch. Eigentlich dürfen wir ob der Resonanz und ob des Ergebnisses sehr zufrieden sein. Und auch die gute Zusammenarbeit bei denjenigen, die die Projekte dann ausgewählt haben. Das ist auch außergewöhnlich, wenn du als ganz Bayern Menschen da sitzen hast, die sich dafür bereit erklärt haben, man sich aber auch zwischen den Regionen und zwischen den Sektoren so gut einigt. Das ist einfach schön.
Dann gab es ja jetzt noch das Olympiavotum. Das war ja ein Moment, wo, glaube ich, ganz viele Münchnerinnen und Münchner vor allem vom Fernseher oder auch vom Handy saßen, als dann die Entscheidung klar war, okay, München wird sich für Olympia 2036, 2040 oder 2044 bewerben können. Was haben wir denn im Gegensatz zu anderen Bewerberstädten, womit wir prahlen können oder warum wir den Zuschlag kriegen sollten?
Also haben wir aus 1972 Olympiastätten, die noch weitreichend verwendbar sind, die übrigens damals architektonisch grandios waren, sie sind es heute auch noch. Das hat sonst niemand in dem Bewerberumfeld. Das Zweite, was wir haben, ist natürlich die grandiose Umgebung. Da spricht die Lage Münchens, da spricht die Lage nah an den Alpen. Da spricht unsere Tradition, Historie, unser kulturelles Erbe sehr stark dafür. Das Ding ist einfach komplett. München hat es wieder verdient.
Wenn wir uns jetzt nächstes Jahr 2026 wieder so um die gleiche Zeit hier im Dezember treffen würden, was würden Sie denn dann gerne sagen können, was geschafft wurde?
Ordentliches Wirtschaftswachstum. Größere Zufriedenheit in der Bevölkerung, mehr Optimismus, das wäre ausreichend.
Und zum Abschluss, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt in das kommende Jahr?
Wie immer
Optimismus.
Optimismus, das nehme ich auch ein Stück aus meinem Glauben raus. Also nicht optimistische Menschen werden weniger reisen und sind unzufriedener. Ich will zufrieden sein.
Dann vielen Dank für diesen kleinen privaten Jahresrückblick. Jetzt als allerletzte Frage, wenn Sie einen kleinen Weihnachtsgruß an unsere Hörerinnen und Hörer richten könnten, was würden Sie denen noch mitgeben wollen jetzt zum Jahresabschluss?
Mitgeben? Nichts. Ich wünsche eine frohe, gesegnete Weihnacht, friedlich. Ich wünsche auch jedem Zufriedenheit und Optimismus für die Zukunft.
Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Ich freue mich, wenn wir hier spätestens nächstes Jahr wieder zusammensitzen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und Ihrer Familie und freue mich auf das nächste gemeinsame Jahr Zukunft Made in Bavaria. Danke.
Ich auch.